Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 196 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich komme live vom Vatertag des Schwimmens und habe hinter mir, an den Hacken, ziehe ich hinter mir her einen riesigen Bollerwagen voll mit News und Stories aus den vergangenen 7 Tagen. Und was verbirgt sich in diesem Holzgefährt zwischen diversen Kaltgetränken und großen Lautsprechern, die für gute Unterhaltung sorgen sollen? Wir beschäftigen uns in dieser Episode mit dem dominierenden Thema der vergangenen Woche, nämlich mit den Enhanced Games. Wir werden uns damit extrem kritisch auseinandersetzen. Außerdem sind Trainerposten neu besetzt worden und werden neu besetzt werden. Und es gibt Wettkampfergebnisse aus London mit reichlich Gossip vom Beckenrand. Am Mittelmeer wurde schnell geschwommen und Meisterschaften in Stuttgart und Dortmund wurden ausgetragen, wo wir einen Blick hinwerfen werden. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch da draußen als Schwimm-Community danken, dass ihr da seid und dass ihr seid, so wie ihr seid. Denn eure Wichtigkeit werden wir direkt im ersten Thema dieser Episode hervorheben. Liebe Schwimm-Community, wir müssen nämlich sprechen. Und zwar über die Enhanced Games. Und was für eine überflüssige und unfassbar gefährliche Idee das eigentlich ist und warum sie alles andere sind als ein Spiel. Denn die Enhanced Games sind, das kann man so ganz konkret sagen, ein Zusammenschluss überreicher Männer, die mit viel Geld zumindest fragwürdigen menschlichen Experimenten locken. Und einer der Männer, die dort beteiligt sind, ist unter anderem Donald Trump Jr. Und der wurde in der Pressemitteilung der Enhanced Games mit dem folgenden englischen Satz zitiert. The Enhanced Games represent the future. Real competition, real freedom and real records being smashed. This is about excellence, innovation and American dominance on the world stage. Something the MAGA movement is all about. Und in diesem Satz hört man schon eigentlich all diese Idiotie heraus, die in diesem Projekt drinsteckt. Denn Donald Trump Jr. geht es eigentlich relativ wenig um den Sport oder um all das, was die Enhanced Games sonst vorgeben zu sein. Ihm geht es darum, das MAGA-Movement, also Make America Great Again, auch hier nach vorne zu bringen, dort seine politische Botschaft zu senden und zu sagen, ey, wir Amerikaner, wir sind die Stärksten der ganzen Welt, uns kann keiner das Wasser reichen, wir sind die wirklichen Herrscher über diesen Planeten. Tragischerweise, und jetzt wird's das erste Mal sehr absurd, fand sich aber gar kein Amerikaner, der an diesem Projekt beteiligt sein möchte. Denn aktuell, eigentlich sollen die Enhanced Games 3 Sportarten umfassen, das Gewichtheben, Leichtathletik, Schwimmen. Im Moment ist es bloß aus dem Schwimmen bekannt. Und in all diesen Figuren, die dort nach vorne gestellt werden und ins Schaufenster gestellt werden, findet sich leider kein Amerikaner, der hier mitmachen wollte, sondern nur andere Namen und Nationen. Christian Kolomeev, ein Grieche, hat sich bereit erklärt, daran teilzunehmen. Andriy Govorov, ein Ukrainer, mit James Magnussen, schwimmt ein Australier noch mit. Und als neueste Ergänzung mit Josef Miladinov noch ein Ungar, der gerade uns Deutschen durchaus bekannt sein dürfte, holte er doch im Jahrgangsbereich einige Titel bei den deutschen Jahrgangsmeistern. Sportlich gecoacht wird das ganze Team, das ganze Quartett von Brad Hawke, der sich einen Namen gemacht hat in der Schwimmszene in den letzten Monaten, aber durchaus auch mit immer markigeren und polarisierenderen Aussagen aufgefallen ist, der zwar inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, aber eigentlich auch aus Australien kommt. So viel also schon mal zum Thema American Dominance on the World Stage. Das ist nicht ein einziger Amerikaner dabei. Vielleicht irgendwo im Medical Staff im Hintergrund oder so, aber nach vorne gestellt von denen, die wirklich am Ende die Leistung sind und die Leidtragenden dieses Projektes auch sein werden, von denen ist nicht ein einziger aus Amerika. Dann kommt jetzt noch ein zweites Buzzword, das in dem Statement von Donald Trump Jr. auftaucht, nämlich Real Freedom. Und Real Freedom ist ja immer etwas, wo man leider seit einigen Jahren hellhörig werden muss, denn Real Freedom gehört in der Regel nicht wirklich unter Freiheit gefasst, sondern unter dem Begriff verstanden, dass es Freiheit so definiert ist, wie das dann irgendwelche Eliten eben für sich definieren. Und dann sind ganz viele ausgeschlossen und ganz viele noch mit inkludiert, aber am Ende des Tages ist die Freiheit nicht die wirkliche Freiheit, wie wir sie uns irgendwie vorstellen. Denn auch bei diesen Enhanced Games werden ziemlich willkürlich Regeln gesetzt, aber zu dem Preis, dass die Regeln des sicheren Sporttreibens außer Kraft gesetzt werden, um die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Was meine ich damit? Sie sagen, okay, es ist Real Freedom, ey, lass uns doch die Wissenschaft so inkludieren, wie sie ist. Das sagen sie auch über sich selbst, wieder ein kleines englisches Zitat. We believe that the benefits of science and technology can be harnessed safely and should be celebrated in sports. We are pioneering a new era in athletic competition that embraces scientific advancements to push the boundaries of human performance. Sie sagen also, die Vorteile von Wissenschaft und Technologie sollten doch sicher im Sporttreiben angewandt werden, um darüber hinaus die Grenzen des Möglichen zu verschieben und zu gucken, okay, wozu ist denn der Mensch in der Lage oder was kann der Mensch leisten? Ja, und das klingt jetzt erstmal so, okay, wir haben ja völlige Freiheit, wir werfen alle Grenzen über Bord, alle Regeln, die es gibt, alle gesundheitlichen Bedenken, alle Sicherheitsmaßnahmen, die für das Wohlergehen der Sportlerinnen und Sportler getroffen werden und sagen, okay, Türen auf, wir geben alle Medikamente frei, dopt euch, schüttet euch zu bis zum Get-No und dann schwimmt von mir aus die 50 Meter Delfin gegeneinander. Aber so ist es dann wieder auch nicht. Nein, um bei den Enhanced Games mitmachen zu dürfen, muss man sich einem medizinischen Protokoll unterwerfen. Man muss in einem gewissen Rahmen, in einer gewissen Kontrolle stehen. Man muss sich regelmäßig untersuchen lassen. Also gibt es offensichtlich doch Regeln und man kann nicht willkürlich einfach alles schlucken und nehmen, wie man so möchte. Und das ist jetzt also die Freiheit, die die Personen hier proklamieren. Es ist also keine Freiheit, es ist nur ein anderes Regelwerk, wenn wir so wollen. Im Wesentlichen ist es ein anderes Regelwerk, das hier angewendet werden soll, das hochgradig fahrlässig ist. Und warum ist es hochgradig fahrlässig, dieses Regelwerk? Weil wir nämlich nicht darüber reden, dass die Sportlerinnen und Sportler jetzt statt 15 Meter 30 Meter weit tauchen dürfen, dass sie auf einmal Supersuits wieder tragen dürfen, sondern wir reden darüber, dass Grenzen verschoben werden sollen, vorrangig durch die Zugabe leistungssteigernder Substanzen, aka Doping, und durch leistungssteigernde Materialien, aka Supersuits. Ja, und jetzt feiern sich die Macher und Protagonisten dafür, dass Christian Kolomeev irgendwo mal im Rahmen dieses Trainingsprozesses in einem leeren Schwimmzentrum, wo kein anderer zugegen war, außer zufällig eine Kamera, die das gerade dokumentiert hat, diesen 50 Meter Sprint, und zufällig stand auch ein Zeitnehmer am Beckenrand, dass Christian Kolomeev über 50 Meter Freistil 200stel schneller war als Cesar Cielo damals 2019 in seinem Supersuit. Hurra! Das kann man jetzt ausschlachten und sich dafür feiern, aber im Wesentlichen ist das eine absolute Nicht-Nachricht. Diese Nachricht hat null Relevanz in der Welt des Sports. 0,0, gar keine. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, denn Überraschung, no shit Sherlock, mit Doping und Supersuits ist man schneller als ohne. Also was soll das sein? Ja, das wissen wir doch. Also nicht umsonst ist ja Doping auch verboten im echten Sport. Und nicht umsonst sind die Supersuits verboten worden, weil World Aquatics / FINA damals erkannt hat, okay, es geht hier gar nicht mehr so sehr um die menschliche Leistung, um das, was der Sportler oder die Sportlerin trainiert, sondern ein ganz wesentlicher Anteil an den geschwommenen Zeiten und am Ende auch auf der Platzierung trägt der Schwimmanzug, den man dort anhat. Und da gab es ja viele Jahre, wo jeder, der keinen Laser Razor trug oder das, wie auch immer das von Arena hieß, völlig egal, nicht konkurrenzfähig war und nicht wettbewerbsfähig war. Und die Dinger gab es dann bloß in begrenzter Stückzahl, die waren schweineteuer, und dann war da eine Disbalance zwischen den Schwimmenden, zwischen den Wetteifernden, der einzig und allein auf dem Material basierte, und das wollte man damit ein bisschen rausixen. Und jetzt geht man also wieder einen Schritt zurück und sagt, okay, du darfst die Dinger wieder anziehen, und verstärkt im Prinzip diese Ungleichheiten, diese Ungerechtigkeiten, die durch die Supersuits gekommen sind. Fair, wenn das eure Definition von Freiheit ist, dass nur die, die Zugang zu den besten Materialien haben, auch wirklich konkurrenzfähig sind. Naja, dann sagt das eher was über euch aus, als über den Wettbewerb, den ihr dort austragt. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn die ganze Geschichte, dieses ganze Schauspiel, dieses ganze Theater wird noch unwürdiger und dreister. Denn es kursiert dann von all den Machern und ihrer Selbstglorifizierung die Aussage durch die Welt, Christian Kolomeev sei jetzt der schnellste Mensch, der jemals durchs Wasser geschwommen ist, und sei einen Weltrekord geschwommen. Nein, ist er nicht. Um das ganz deutlich zu sagen, nein. Zu beiden Aussagen, nein, ist es nicht. Es ist schlicht und ergreifend falsch. Er ist nicht der schnellste Mensch, der jemals durchs Wasser geschwommen ist. Es ist eine Lüge. Und das ist, bedeutet auch die begrenzte Sicht die die Mache hier haben und dass sie einzig auf Krawall aus sind, auf große Schlagzeile, auf große irgendwas. Hauptsache Präsenz, 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 um dann am Ende natürlich, und das so ehrlich muss man sein, da stecken die Macher irgendwie mehrere Millionen rein, um dann dort auch wieder Millionen rauszuziehen. Vermutlich aus irgendwelchen Stoffen und Produkten, mit denen sie dann die Sportlerinnen und Sportler schneller gemacht haben und das werden irgendwann auf dem Markt rauskommen. Könnt ihr euch drauf verlassen im nächsten Dreivierteljahr. Lüge. Christian Kolomejew ist nicht der schnellste Mensch, der je durchs Wasser geschwommen ist. Denn wenn wir den wirklich finden wollen, müssen wir mal weit weggehen vom traditionellen Schwimmsport und uns in die Welt des Flossenschwimmens begeben. Dort liegt nämlich der Weltrekord für die 50 Meter bei 13,7 Sekunden seit 2019. Lucky Coincidence, glücklicher Zufall. Genauso wie auch Cielo 2019 so schnell war wie niemand zuvor, ist es beim Flossenschwimmen auch so. Sprich, um der schnellste Mensch im Wasser zu sein, müsstest du unter 13,7 Sekunden schwimmen. Viel Spaß, viel Glück damit. Über die 100 Meter liegt der Weltrekord übrigens bei 33,87 Sekunden und wird sogar von einem Deutschen gehalten. Das ist die Benchmark, wenn wir vom schnellsten Menschen im Wasser reden. Und jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage, warum hatte der Herr Kolomejew denn keine Monoflosse an? Warum ist er nicht weiter als 15 Meter getaucht? Ist es etwa nicht erlaubt in diesem Regelwerk? Man weiß es nicht, aber es scheint irgendwelche Regeln zu geben, was erlaubt ist und was nicht, aber ein Regelwerk als solches niedergeschrieben, was die Sportlerinnen und Sportler jetzt als Hilfsmittel benutzen dürfen, das ist nirgendwo zu finden und das verwirrt mich dann doch ein bisschen. Und selbst wenn die Macher und Macherinnen jetzt proklamieren, es sei ja immerhin ein Weltrekord, dann ist es immer noch am ehesten ein Weltrekord im Assisted Swimming, sprich mit Doping, mit Supersuits. Dann können sie den von mir aus proklamieren, wie auch immer sie ihren Verband vielleicht nennen wollen, Enhanced Games Association, I don't know, ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Im Rahmen dieses Regelwerkes, im Rahmen dieses Verbandes ist ja ein Weltrekord geschwommen. Lass ich mich drauf ein, ist fein. Ist okay. Aber das mit Cesar Cielo zu vergleichen oder mit jedem anderen, der gerade unter World Aquatics-Regeln durchs Wasser schwimmt, ist nicht zulässig, weil es völlig andere, sind im Prinzip zwei völlig verschiedene Sportarten. Ich meine, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass es vielleicht in einer Sportart zwei konkurrierende Weltverbände gibt. Fragt mal bitte beim Boxen nach, die haben das auch schon eine ganze Weile. Also das existiert durchaus mal. Es ist auch nicht das erste Mal, dass es in einer Sportart zwei leicht oder zwei veränderte Regelwerke gibt. Fragt mal bei den Basketballern nach, wo das NBA-Feld ein bisschen breiter ist und die Regeln ein bisschen anders als zum Beispiel im europäischen Basketball. Am Ende des Tages finden alle unter dem Weltdachverband FIBA das gleiche Regelwerk, was dann für Weltmeisterschaften gilt. Aber erstmal auf kontinentalem Level ist das alles ein bisschen anders. Fein, das kann man machen, aber dann halte dich bitte mit solchen Aussagen zurück, wie das war jetzt der Weltrekord und der schnellste Mensch im Wasser, die einfach Bullshit sind. Das ist einfach Blödsinn und falsch und nicht korrekt. Und argumentier bitte nicht mit dem Buzzword Freedom, wenn es doch irgendwelche Regeln gibt und man nicht einfach alles machen darf, was es ist, dann ist es nämlich dann vielleicht doch keine Freiheit, weil es muss man sich ja doch innerhalb eines gewissen Grenzrahmens bewegen. Wir halten also fest an dieser Stelle erstmal, um mit den harten Fakten zu sein und bei den Hilfsmitteln auch irgendwie zu bleiben, Supersuits sind okay und Flossen sind nicht okay. Wer auch immer das festgelegt hat, ich habe die Regeln nicht gemacht. Das ist aber noch gar nicht der gefährliche Teil in der ganzen Geschichte, denn jetzt kommen wir zum eigentlich echten Problem. Und das heißt Doping. Bis hierhin war es tatsächlich der harmlose Teil der Geschichte, ein völlig wilder und wirrer und wenig zusammenhängender Geschichtsteil, aber der harmlose Teil der Geschichte. Da könnte man noch drüber hinweglächeln und sagen, naja, okay, haben sie mit Definition, haben sie es und so weiter und so fort. Aber jetzt wird es wirklich gefährlich, denn die Macher sagen explizit, wir wollen den Körper an seine Leistungsfähigkeit trimmen. Und da sie die traditionellen Trainingsmethoden offenkundig für ausgereizt halten, sagen sie, ey, es ist fein, wenn ihr leistungsfördernde Substanzen einnehmt, aka Doping. Nichts anderes ist es. Sie proklamieren hier Dopingspiele. Und da kann ich nur sagen, ey, willkommen zurück. Scheint ja Mode zu sein, an vielen Ebenen in der Weltpolitik und Weltgeschichte aktuell das Rad viele Jahrzehnte zurückzudrehen. Also machen wir es hier auch. Willkommen zurück im DDR-Staatsdoping. Oder im Radsport. Oder vielen anderen historischen Beispielen. Können wir auch ins Gewichtheben gehen. Wo Sportlerinnen und Sportler systematisch gedopt worden sind mit körperschädigenden Substanzen, zum Sinne der Leistungssteigerung vollgepumpt wurden. Und jetzt darf man sich ja nicht der Illusion hingeben, dass das damals ein riesiges Wildwachstum war und jeder das frei Schnauze gemacht hat und sich überlegt hat, boah, was nehme ich denn heute für eine Tablette, die gelbe, die grüne, die runde, die eckige. Auch dieses Doping fand damals unter ärztlicher Beobachtung statt. Begonnen im Kindesalter, wenn wir ans DDR-Staatsdoping zurückdenken, dass es dort langsam eingeschlichen wurde, als auch dann mit den Exzessen im Blutdoping, im Radsport mit EPO und hast du nicht gesehen. All das fand damals auch unter ärztlicher Beobachtung statt. Eufemiano Fuentes ist da der bekannteste Name. Und trotzdem gab es bei all diesen Athletinnen und Athleten massive gesundheitliche Schäden als Folge. Hört auf, euch einzureden, dass man den Körper hochtrimmen und hochjazzen kann, ohne dafür irgendeinen Preis zu zahlen. Der Preis ist nicht morgen oder übermorgen sichtbar. Das ist das Gleiche, wie wenn ich mich jeden Abend hinsetze und eine halbe Flasche Wein trinke oder drei Flaschen Bier. Das kann ich eine Woche machen, das kann ich ein Jahr machen, das kann ich bestimmt auch 3 Jahre machen. Aber irgendwann werde ich davon eine Fettleber bekommen. Und da kann ich das noch so lange über einen Arzt monitoren lassen, der dann vielleicht irgendwann sagt, Mo, du, langsam wird es hier schwierig mit deinen gesundheitlichen Daten, dann ist es zu spät. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und das ist irreversibel. Also da geht dann nicht mehr viel. Und das ist aber das, was die Macherinnen und Macher sich hier in einer Scheinwelt, in einer Illusionswelt ergeben und sagen, ey, wir beobachten das ja, wir haben hier Experten dabei, die wissen ja alles für immer und alle Zeiten und Wissen verändert sich ja auch nicht. Wir haben eine Ahnung von dem, was wir tun. Nein, das habt ihr nicht und ihr schlagt neuerlich ein extrem dunkles Kapitel der Sportgeschichte auf und setzt da jetzt ein neues Kapitel drauf und das heißt Enhanced Games. Herzlichen Glückwunsch. Also das kann es doch nicht sein. So, das ist doch mit ethischen und moralischen Maßstäben nicht zu rechtfertigen. So, welcher Mediziner, welcher Sportler lässt sich irgendwie darauf ein? Und da kann ich verstehen, wenn der DSV-Vorsitzende Jan Pommer davon redet, dass es perverse Versuche am Menschen sind. Das ist vollkommen richtig. Und diese Aussage ist in meinen Augen auch in keiner Art und Weise irgendwie übertrieben. Aber das ist das, wo die Macherinnen und Macher sich jetzt hinbewegen. So, wo hört's denn auf mit dem Doping? Das ist doch alles völlig, völlig chaotisch. Und das hat doch einen Grund, warum es damals verboten wurde. So, es hat einen Grund, warum es verboten wurde, um die Athletinnen und Athleten zu schützen, um nicht dahin zu kommen, dass wir hier so eine Art Hunger Games haben oder ähnliches, wo sich Menschen mit Substanzen vollpumpen, um möglichst 2 Jahre im Rampenlicht zu stehen, die Besten ihrer Zunft zu sein und 4 Jahre später mit Herzmuskelversagen oder sonstigem Gedöns ins Gras zu beißen. Das kann es doch nicht sein. So, weil das dann auch nämlich, und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte, zur Motivation der Teilnehmenden, weil es dann darauf hinausführt, wer wird sich dem Ganzen denn anschließen? Wer wird das Ganze machen? Und da gibt es ein offensichtliches Motiv, das ganz offen kommuniziert wurde in einem offenen Brief von der Frau von Christian Kolomeev. Kann man sich jetzt überlegen, ich hätte diesen Brief never ever so geschrieben und ich weiß nicht, inwiefern sie vielleicht dazu gezwungen wurde. Ich unterstelle ihr jetzt weder das eine noch das andere, aber sie wird keine. Es spricht für mich da ein bisschen Verzweiflung heraus, denn das offensichtliche Motiv ist natürlich Geld. So, wenn sie sagt, ey, wir haben 10 Jahre Schwimmsport gemacht und kriegen jetzt für einmal 50 Meter Schnellschwimmen, kriegen wir $1 Million und das ist mehr, als wir in den letzten 10 Jahren verdient haben, dann spricht sie damit ein offenkundiges Problem an und macht aber auch deutlich, wen diese Enhanced Games erreichen als Athletinnen und Athleten, nämlich die Ärmsten. Diejenigen, die sowieso wenig haben, die in ihrer Verzweiflung gucken, wo können wir denn Geldquellen auftreiben und sich dann ihren Körper dort für Versuche und Experimente für schädigende Maßnahmen zur Verfügung stellen. Das sind die Ärmsten, also es sind arme Menschen. Ich extrapoliere jetzt, ich glaube nicht, dass Christian Kolomeev irgendwo in der Straße schläft oder Govorov, dass es denen grundsätzlich erstmal schlecht geht. Aber sie machen schon deutlich, ey, für das, was wir hier investieren, kriegen wir ein bisschen wenig. Und das muss man jetzt, glaube ich, kein Nostradamus sein, um das in die Zukunft zu extrapolieren, wo das hinführen wird. Ja, wenn es um Geld geht, wenn dort auf einmal Geld drinsteckt. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Wenn dort also ein Peter Thiel sitzt oder auch ein Donald Trump Jr., die mit Sicherheit mehr haben als $100 Millionen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, es sind 100 Millionen, weil es sich so schön einfach rechnet, und sie geben davon 1 Million für diesen Weltrekord ab, dann sind das 1% ihres Vermögens. Wenn ich jetzt also im Monat 2000 Euro netto mit nach Hause bringe, dann ist das das Gleiche, wie wenn ich diesem Athleten einmalig 20 Euro abgebe. Das tut diesen reichen Menschen genauso weh, wenn sie 1 Million von ihren 100 Millionen abgeben, wie wenn ich 20 Euro von meinen 2000 abgebe. Nämlich relativ wenig. Auch das müssen wir uns nochmal vor Augen führen, ja? Die sind auch garantiert reicher als 100 Millionen und Kolomeev und Konsorten, James Magnussen, Miladinov, wie sie alle heißen, haben auch garantiert länger für diesen Weltrekord gearbeitet als einen Monat. Sprich, am Ende des Tages sind die dort schon seit 8 Monaten in diesem Protokoll und kriegen dafür 1 Million. Auch das muss man sich zurechtrechnen. Ja, für 8 Monate bekommen sie diese 1 Million. Nicht für das eine Mal Schwimmen. Und damit ergeht aus diesen Enhanced Games, und die Kritik möchte ich weitergeben, ein Arbeitsauftrag an die olympische Bewegung, an die Sportfachverbände, an die Sponsoren, wenn ihr dieses unwürdige und gefährliche Schauspiel nachhaltig aufhalten wollt, dann müsst ihr eure Athletinnen und Athleten bezahlen. Dann müssen sie bei Olympischen Spielen eine Antrittsprämie kriegen, dann muss das IOC seine Schatulle aufmachen und all die anderen superreichen Sportorganisationen, die natürlich hier einen Geldklau am Athleten, an der Athletin betreiben, die müssen ihre Schatulle öffnen und sagen, okay, so, wir unterstützen euch. Wir sorgen dafür, dass ihr auskommt mit dem Geld. Und zwar nicht nur die Zeit, die ihr Karriere habt. Da gab es ja einige positive Schritte, die bei weitem nicht ausreichen, aber es gab positive Schritte, vorrangig auch getrieben durch die ISL. Aber die müssen die Schatulle aufmachen und sagen, hier, ihr könnt von dem, was ihr dort leistet, und ihr seid Profiathleten, wir wollen euch auf höchstem Niveau kämpfen sehen, damit ihr diese Leistung bringen könnt, könnt ihr keinen anderen Beruf nebenbei machen, ihr könnt nicht studieren nebenbei. Wir öffnen die Schatulle, ihr kommt auch die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre noch mit dem, was ihr im Sport verdient, durchs Leben. Und damit bekommt man diese Enhanced Games auch eingefangen, denn die kriegen einen riesigen Backslash und das ist etwas, mit dem die Macherinnen und Macher mit Sicherheit nicht gerechnet haben. Überall, ob das jetzt bei Social Media ist, ob das in der Presse ist, ob das bei LinkedIn ist, stehen die Leute auf, steht die Schwimmcommunity auf und sagt, das ist der größte Blödsinn, den wir je erlebt haben. Das ist ein ganz, ganz dunkles Kapitel. Es ist unethisch, es ist moralisch verwerflich, es findet eine Gegenrede und eine Gegenstimme statt. Und ich kann nur jeden von euch ermutigen, wenn euch dieser Bums über den Weg läuft und wenn dort Leute sagen, wow, was ist das eigentlich für eine tolle Leistung, sich hinzustellen und zu sagen, okay, aber zu welchem Preis ist diese Leistung gekommen? Und nein, es ist kein Weltrekord und nein, es ist nicht der schnellste Mensch im Wasser. Das ist alles nur PR-Sprache. Das ist alles Teil dieser Unwürdigkeit, dieses hanebüchenden, dieses selbst glorifizierenden Schauspiels, wo wir uns zurückerinnern sollen, es geht hier nicht darum, die Athletinnen und Athleten in den Vordergrund zu stellen. Darum kann es nicht gehen, um das Wohl der Athleten. Dann würdest du so ein Blödsinn gar nicht machen. Dann würdest du das nicht mit Absicht die Körper schädigen und mit irgendwelchen Substanzen vollpumpen, deren langfristige Effekte unter Garantie schädlich sind. Diese Enhanced Games greifen einfach den Kern des Sportes an. Denn Sportlerinnen und Sportler sind nicht einfach Maschinen, die getrimmt werden und wo man ein paar Schrauben stellt, wo man sagt, oh, wir geben dir ein bisschen mehr Muskeln, wir geben dir ein bisschen mehr Beweglichkeit, wir geben dir ein bisschen mehr Sauerstoff im Blut, wir geben dir ein etwas größeres Herz und dann läufst du schon los und brichst Weltrekorde. Aber dann haben wir deinen Körper in einen Bereich gebracht, wo er gar nicht mehr funktionieren kann und schon gleich gar nicht auf Dauer. Und dann endet das in einem Desaster und in der Regel, so müssen wir sagen, in einem frühzeitigen Tod. Sportlerinnen und Sportler haben eine ganz andere Funktion, eine ganz andere Aufgabe. Die haben natürlich Spaß an dem, was sie tun. Ja, die leben für das, was sie machen. Die leben daran, sich selbst zu challengen, sich selbst weiterzuentwickeln. Und es sind Menschen, die lange und hart für ihre Ziele arbeiten, für ihre neue Bestzeit, für die Goldmedaille, die Widerstandsfähigkeit demonstrieren, die sich mal verletzen, die sich aus Tälern wieder hochkämpfen, die Geschichten haben, die niemals geradeaus sind, sondern immer Berge und Täler und damit auch Vorbilder und Idole sind, die die Jugend inspirieren. Darum geht es doch da auch. Die zeigen, was mit Fleiß und Arbeit erreichbar ist. Die haben eine Vorbildfunktion. Und nicht irgendwelche Abkürzungen nehmen, irgendwelche Cheatcodes, irgendwelche Geheimwege, um möglichst schnell, möglichst weit oben anzukommen. Und das muss man auch, wer das schon mal erlebt hat und das vergleichen kann, eine geschenkte Goldmedaille. Und das ist es ja. Wenn ich als Andrei Govorov mal Weltrekord geschwommen bin über die 50 Meter Delfin und dann dort nicht mehr rangekommen bin, dann ist es so, damit kann man vielleicht lernen, umzugehen, und damit muss man auch lernen, umzugehen, aus verschiedenen Gründen. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, hier, gib mir mal ein bisschen von der Substanz davon, ich ziehe einen Supersuit an und dann passt das schon, dann schwimme ich schneller als jemals zuvor. Welches Gefühl erzeugt denn das, wenn ich weiß, ich habe das mit unlauteren Mitteln erzielt? Nicht ich habe die Leistung vollbracht, sondern die Substanzen, die mir in meinen Körper gegeben worden sind. Eine geschenkte Goldmedaille, ein geschenkter Weltrekord, und das ist es an der Stelle vielleicht, erzeugt niemals die gleiche positive, süchtig machende Emotion wie eine, die ehrlich und hart erarbeitet wurde. Ich gewinne das Rennen doch viel lieber mit 3/10 Vorsprung auf den letzten Metern, weil ich weiß, ich habe mich das letzte halbe Jahr durch 10x200 Kraul Arme Best Average gequält, als dass ich mir 3 Tage vorher eine Spritze setze und dann so, ja gut, gewinnen wir halt. Oder wenn gar keiner erst antritt. Darum geht es doch. Also dieses glücklich machende Erfolgsgefühl zu erarbeiten oder gar nicht jemand anders vielleicht unbedingt zu besiegen, sondern indem ich etwas schneller laufe, als ich das noch vor ein paar Monaten gemacht habe, indem ich etwas schneller schwimme, als ich das früher mal der Fall war, indem ich Selbstwirksamkeit erlebe, indem ich sage, okay, ich habe hier eine Schwäche, an der arbeite ich, muss einen Kick mehr machen, ich muss den Ellbogen mehr anstellen, ich muss ein bisschen mehr den Zug unter Wasser verlängern und so weiter und so fort, muss mich mehr schmal machen, muss beweglicher werden, indem ich daran arbeite und dann merke, ey, es funktioniert und ich kann mich selber verbessern, ich kann das schaffen. So, darum geht es doch, auch zu sagen, ich habe es geschafft und du kannst das auch. So, ich war mal wie du und habe dann hier und da gearbeitet und gemacht und getan. Ich habe Sacrifices gemacht, ich habe mich an manchen Stellen zurückgenommen. Ich bin abends nicht feiern gegangen und Party machen gegangen, damit ich hier am Ende Junioren-Europameister werde, damit ich am Ende Bronze bei der EM gewinne. Dafür habe ich das gemacht, damit ich im WM-Finale stehe. Man muss ja auch nicht immer gewinnen. Und nicht, indem ich jetzt hier eine Abkürzung nehme und mich in einen Wettkampfanzug zwänge und Co. Und das sind genau diese Ideale von Arbeit, von Work Ethic und so, die diese Enhancement Games einfach mit Füßen treten, wo es nur darum geht, besser zu werden mit Hilfsmitteln jedweder Art, wo der Mensch schon fast gar keine Rolle mehr spielt, wo der Mensch nur die Hülle ist, in den ich irgendwelche Substanzen reinpumpe, um dann zu gucken, was diese Substanzen bewirken und wie gut ich den Menschen manipulieren kann. Da geht's nicht mehr darum, was der Mensch als solcher, der Sportler, die Sportlerin als solche im Wasser tut und bringt, sondern welche Mittelchen pumpe ich rein und welchen Output habe ich davon. Und das kann es doch nicht sein. Also dafür machen wir doch den Quatsch hier nicht. So, das ist nicht das, worum es geht beim Sport. In der Summe bin ich einfach nur fassungslos, dass dieses Thema, das vor vielen Jahren schon mal angesprochen worden ist, gibt ein Interview von James Magnussen beim Social Kick Podcast, wo er darüber schon mal gesprochen hat, dass das jetzt tatsächlich die Dummheit des Menschen ist einfach unbegrenzt. So. Gut, haben wir den Rage-Part damit weg und haben auch die halbe Folgenlänge eigentlich schon durch, aber ich hoffe, ganz ehrlich, da müssen wir doch drüber reden, so ein Quatsch hier, Zurück zu etwas schöneren Dingen, nämlich zu Geschichten aus meinem eigenen Erleben, zu den Chlorgeschichten, zu meinem eigenen Training, das einzig und allein angetrieben wird von diversen exotischen Teesorten, sowas wie Blueberry Muffin oder Strawberry Cheesecake und im besten Falle als Hilfsmittel ein paar Handbretter im Wasser durchs Wasser schleift. Wir schwimmen uns nämlich in den letzten Wochen im Training öfter nochmal so Richtung 5 Kilometer, bevor es dann in die Sommerpause geht und all dieses Erarbeitete wieder ein bisschen nach unten absackt, weil man im eigenen Freibadtraining dann vielleicht doch nicht so weit kommt. Und es war ein bisschen erniedrigend letzte Woche, denn bei den, was sind wir geschwommen? Ich glaube 12x100 Kraul, also der Rest ist Kraul geschwommen, ich bin Kraul Arme geschwommen, weil Knie blablub. Und ehrlich, ich habe von 100 zu 100 den gleichen Effort reingegeben, den gleichen Einsatz und es hat genauso wehgetan oder sogar mehr, aber es war tragisch mitzuerleben, wie das dann so ab Wiederholung 5, 6 einfach immer langsamer geworden ist. Also ich glaube, wir waren zu 8 auf der Bahn oder sowas, wie immer ein bisschen zu voll. Aber bis 5, 6 ging es ganz gut, an Position 3 liegend und dann musste ich einen nach dem anderen vorbeiziehen lassen und war so, ey, ich gebe mir wirklich Mühe und ich möchte, aber es geht nicht mehr. Es waren bloß noch 2 so Poolnudeln links und rechts aus dem Oberkörper Katastrophe. Ich hoffe immer noch, dass das demnächst mal irgendwann besser wird. Genauso lief es dann irgendwie einen Donnerstag auch mal gar nicht gut. Und da habe ich lange dran geknapst, ist jetzt falsch, aber hatte Knieschmerzen, mir ging es nicht so, also hatte irgendwie ein bisschen Übelkeit und bla. So richtig cool war es nicht und eigentlich habe ich auch kurz gezögert, ob ich nicht einfach wieder nach Hause fahre, wusste aber, es wird mir besser gehen, wenn ich reinspringe und habe mich dann auch die 90 Minuten dort durchs Wasser geschliffen und durchs Wasser gerollt und durchs Wasser gedrückt. Ja, und dann gab es auch dieses Insta-Posting, so sich ein und wieder nochmal wieder klar zu machen, worum geht es hier eigentlich so, warum bin ich denn da und nee, es geht nicht darum, in jedem Training vielleicht besser zu sein, also ja, eigentlich geht's darum, aber es ist auch völlig okay, nicht in jedem Training besser zu sein als vorher, nicht in jedem Training irgendeine neue Abgangszeit anzupeilen oder sich irgendwo vielleicht zu verbessern. Manchmal geht's im Training auch einfach nur darum, da zu sein und trotz der Widerstände, also einfach das Dasein schon als Erfolg zu begreifen und es damit auch bewenden zu lassen und dann mitzumachen und einfach pretty normal zu sein, einfach ganz normal, ganz durchschnittlich. Auch der Durchschnitt ist mal völlig okay. Der ist eigentlich ja immer okay. Ist nicht nur manchmal, der ist immer okay, der Durchschnitt. Man kann nicht jedes Mal und immer wieder irgendwelche Grenzen ausloten und Türen aufstoßen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Das hilft, sich das hin und wieder auch nochmal klar zu machen und deutlich zu machen und dann macht das Training auch wieder etwas auf eine andere Weise Spaß. Oh Gott, das klingt jetzt ganz schön deprimiert. So ist es nicht. So ist total cool. Ich mag dieses Gefühl unter Wasser und dieses Dreidimensionale und dann ist es mal ruhig und diese 10 Sekunden Chit-Chats dort am Beckenrand ein bisschen Gossip austauschen und dann erzählt man Geschichten über 5-6 Pausen hinweg. Ihr alle kennt das. Und dann kommt irgendwann vielleicht mal ein Krampf beim Abstoßen und so und dann geht die Stimmung auch wieder nach oben. Das ist das, was beim Sporttreiben halt einfach passiert, ohne dass es jetzt wahnsinnig auspowernd war oder man sagt, ja, heute habe ich hier aber nochmal mich mehr Richtung neue Bestzeit gearbeitet. Habe ich auch, weil ich war vielleicht da. Ja, und Spaß macht es eigentlich trotzdem immer. Punkt. So. Genauso wie die Freibadbesuche. Ich war das erste Mal draußen, es war sackteuer, 11 € für 1,5 Stunden, es war irgendwie unverschämt, aber es hat so Spaß gemacht, in der Sonne zu schwimmen, hab schon wieder richtig Bock auf Freibadtraining, was ja hoffentlich jetzt hier auch in Hamburg irgendwann im Mai mal wieder losgeht. Dann waren wir mit unseren Sportlerinnen und Sportlern auch auf dem Wettkampf, nämlich bei den Norddeutschen Meisterschaften. Das sind zwischen 2 Wochen her, aber ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, denn es gab in der 4x100 Meter Freistilstaffel bei den Männern einen Podiumsplatz für uns. Eine Silbermedaille, norddeutscher Vizemeister in der 4x100 Freistilstaffel, männlich, bäm, hurra, hurra, und mit einer langen Diskussion, in welcher Reihenfolge wir eigentlich schwimmen. Und es prallten genau die beiden Welten aufeinander. Ich habe schon viel über Staffeln hier geredet, wo ich sage, okay, wer hat denn das meiste Potenzial und ist mental auch in der Lage, den Schlusspart zu verkraften, also das Ding nach Hause zu schwimmen. Es war klar, dass wir einen dabei haben, der schon deutlich schneller ist als der Rest und noch ein bisschen was wieder gut zu machen hatte. Den haben wir vorne weggeschickt an Position 1, um erstmal ein bisschen aus den Wellen rauszukommen. Und dann war es echt eine kritische Diskussion, wie schwimmen wir denn nachfolgend an Position 2, 3, 4. So setzt du den Schwächsten an die 2, um dich wieder ins Niveau einzugliedern, wo du vielleicht hingehörst. Setzt du den Schwächsten ans Ende, weil er vielleicht die meiste Upside, das meiste Potenzial hat. Setzt du ihn an Nummer 3. Und wir haben uns dann, glaube ich, für die Variante entschieden, den Schwächsten an 2, um uns wieder einzugliedern, um dann den Zweitstärksten, meine ich, ist egal, die Nummer 2 und 3 waren jetzt nicht so groß unterschiedlich, an die dritte Stelle zu setzen, da wo die anderen möglicherweise ihren Schwächsten hinsetzen, um dann nochmal so einen kleinen Vorsprung rauszugeben, um den Letzten mit diesem Positivgefühl reinspringen zu lassen. Und das war die richtige Reihenfolge. Ich weiß nicht, wie es anders ausgegangen wäre, aber wir wären 1/1200 vor den Lübeckern im Ziel. Und da möchte ich einmal ganz fette Grüße rausschicken nach etwas weiter nördlich von uns. Und ein dickes Respekt für das Mitlachen von euch an der Bushaltestelle, als ich mir diesen kleinen, aber doch äußerst passenden Spruch nicht verkneifen konnte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir irgendwann in naher Zukunft nochmal ein Rematch machen über diese 4x100. Das war ein geiles Rennen, so mit 1/1200 in der Staffel. Sehr, sehr geil. Was auch klar geworden ist, wir müssen definitiv das Jubeln üben. Das werden wir im Training wohl demnächst nochmal einbauen. Denn wenn du mit 1/1200 gewinnst, dann erwarte ich zumindest von denen am Beckenrand, die das realisieren, geballte Fäuste und ein lautes Jubelschreien. Das war eher ein, jo, wir sind angekommen. Sehr gut. Zweiter. Ja, Zweiter. Ah, cool, Glückwunsch, lass mal abklatschen. Ey, Leute, bisschen mehr Hurra und hey, wäre das schon ganz geil. Was haben wir noch im eigenen Training gemacht? Wir sind die letzten zwei Montage, die ich da begleiten durfte, haben wir ein bisschen spaßigere Sachen gemacht. Zum Anfang letzte Woche das DMS-Programm einmal geschwommen. Sprich, die ganzen DMS-Zettelchen, Strecken ausgedruckt, klein geschnitten und dann aus dem Sack durften sie ziehen, was geschwommen wird als nächstes. Sprich, die Reihenfolge war selber festgelegt. Sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Wir haben es auch tatsächlich in anderthalb Stunden eigentlich geschafft. Hatten am Ende, und das ist das Schöne, wenn so Zufall ist, dann ist es wirklich Zufall, dann hat man immer irgendwas, worüber man sich aufregen kann und jemand, dem man die Schuld zuschieben kann. Anfang war eigentlich ganz geil, ich glaube, ging mit 100 Brust los, weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann kam 400 Lagen und 1500 Kraul. Damit hast du schon 2 Kilometer von den 4,8 weg. Also fast die Hälfte und 2 echte Kackstrecken mit 400 Lagen, 1500 Kraul. Aber von den letzten 5 waren dann noch 3-mal Delfin in der Verlosung. Das ist schon äußerst ungewöhnlich. Also wenn man das in so einem Baumdiagramm sich aufmalt, gibt es da, glaube ich, nicht viele Pfade, die da hinführen. Und ganz am Ende, als noch 2 Zettelchen übrig waren und noch 5 Minuten auf der Uhr, waren 200 Delfin und 400 Kraul zu vergeben. Da haben wir dann 2 Gruppen gemacht. Die eine hat sich für den einen Zettel entschieden, die andere für den anderen, ohne dass sie wussten, wofür. Könnt ihr mal in euch gehen, was euch lieber wäre, 200 Delfin oder 400 Kraul, ich kann mich da sehr schwer nur entscheiden. Nicht vergessen, da sind auch schon 1,5 Stunden Training auf der Uhr. Und was haben wir diese Woche gemacht? Lagen über Lagen mal wieder, etwas, das ihr auf der Swimcast-Homepage findet, Abteilung schamlose Eigenwerbung. Lagen über Lagen, wenn man die 4 Lagen-Schwimmarten kombinieren möchte, gibt es dafür 24 Varianten. Man kann also 24 mal 100, 24 mal 200 oder wenn man richtig Zeit hat und Bock hat, 24 mal 400 Lagen schwimmen und jeder davon sieht anders aus als der davor oder der danach. Also jeder für sich ist einzigartig. Mehr Abwechslung gibt es dann eigentlich schon fast nirgendwo mehr. Genug von den Schwimm- und Chlorgeschichten. Es gab noch reichlich Nachrichten in den vergangenen Tagen und zu denen kommen wir jetzt. Ihr merkt schon, es wird heute ein bisschen Überlänge haben, aber der Anfang musste raus, ist mir völlig egal. Wir können das ja in 2 Etappen hören hier. Der DSV, der Deutsche Schwimmverband, hat einen neuen Chef-Bundestrainer und der hört auf den Namen Dr. Carsten Görsdorf. Carsten who? Carsten, wer, fragt ihr euch sicherlich und seid damit garantiert nicht allein in der Schwimmbubble. Denn die Personalie kam sehr überraschend. Und ich würde jetzt gerne über fachliche Kompetenzen reden, über alles, was mit dem Schwimmbecken zu tun hat, mit seiner Arbeit am Beckenrand, über Sportlerinnen und Sportler, die er betreut hat, über Vereine, Verbände, wie ist er wo gegangen, wie sind so die Gerüchte, was hört man, was kann man sich charakterlich zusammenreimen. Kann ich nicht. Und es ist frustrierend und schön gleichzeitig. Also ich glaube, ich bin völlig d'accord mit dieser Personalentscheidung. Warum, werden wir gleich noch rausfinden. Und dennoch bin ich ziemlich verblüfft darüber, weil es ein Move ist und eine Richtung, mit dem ich echt nicht gerechnet habe. Denn der schwimmsportliche Horizont von Herrn Dr. Görsdorf ist durchaus überschaubar. Und mit überschaubar meine ich, dass der DSV in seiner Pressemitteilung überhaupt irgendeinen Bezug zum Schwimmsport herzustellen, diesen glorreichen Satz drin hat, in seiner Jugend war er in seiner Heimatstadt Berlin selbst als Schwimmer aktiv. Wenn man das versucht zu googeln oder rauszufinden, ich habe nichts gefunden, was auch nur irgendein Wettkampfergebnis von ihm ist, muss gar nichts heißen. Denn das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde das völlig okay sogar. Ich finde das eigentlich, glaube ich, sogar richtig, richtig gut. Denn wenn wir so wollen, dann ist Carsten Görsdorf eher so der Typ Schreibtischtäter, der jetzt hier die Chefbundestrainerstelle innehat. Und da könnt ihr gerne nochmal in die Folge Nachwuchskonzeption reinhören. Und zwar ganz am Anfang haben wir über das Konzept, über die Rolle eines Landestrainers gesprochen mit Christoph. Ich fand das ein bisschen abseits vom Thema Nachwuchskonzeption, wird jetzt hier aber auf einmal unfassbar relevant, weil nämlich Schreibtischtäter heißt, und deswegen finde ich diese Personalie so hervorragend, für die fachliche Expertise sind einfach andere zuständig, nicht der, der ganz oben sitzt, der hat andere Aufgaben. Für die fachliche Expertise, dafür haben wir Bernd Berghahn und Stefan Wittke für die Kurzmittelstrecken und die Langstrecken. die müssen das Ding wuppen. Die müssen die Trainerinnen und Trainer koordinieren, begleiten, Austausch fördern und so weiter und so fort. Und dann von mir aus nach oben reporten mit Ergebnissen, mit Medaillen, mit Platzierungen, mit Qualifikationen, mit wie auch immer man das definiert. Auch da soll ja jetzt viel Neues kommen, wenn man der Pressemitteilung glauben darf. Aber der Anführer, der Chef-Bundestrainer, die Rolle, die Carsten Görsdorf jetzt hier innehat, das ist eher ein Koordinator. Das ist jemand, der die Fäden zusammenbringt, der connectet, der netzwerkt, der Bedingungen bereitstellt für nachfolgende Entwicklungsschritte, der also für alles zuständig ist, was die Umweltfaktoren sind, sprich sowas wie Geld, sowas wie Hilfsmittel, sowas wie Räumlichkeiten, wie Ausbildungsmöglichkeiten, wie Austausch und so weiter und so fort. Der ist nicht dafür da, ein Konzept zu schreiben, wie viele 100 da in BZ5 jetzt geschwommen werden müssen, damit man über 200 Meter Brust an die Weltspitze kommt. Dafür haben wir andere. Und deswegen finde ich die Personalie eigentlich echt gut. Nichtsdestotrotz im Schwimmen bisher nicht aktiv gewesen. Dann fragt man sich, okay, was sind denn die Qualifikationen von Carsten Görsdorf jetzt? Und er hat wahnsinnig viel gelernt durch Try and Error in der Spielanalyse von Fußball- und Handballspielen. Hat damit schon 2001, 2002 angefangen, also ist da schon etliche Jahrzehnte mit dabei und war einer der Wegbereiter für Spielanalysen von den beiden genannten Spielsportarten. Hat sich dann inzwischen noch auch mit auf den Basketball ausgebreitet. Ist insgesamt beteiligt an zwei Firmen, hat seine eigene Firma gegründet, nämlich das Institut für Spielanalyse, ist dort immer noch im Kernteam involviert, insgesamt in einem Führungsgremium, das dort aus 5 Personen besteht und ist als zweites auch Geschäftsführer bei der 4Talents Analytics GmbH. Die haben sich spezialisiert auf Leistungsdiagnostik bei Jugendlichen im Fußball. Und dort sagt er eigentlich so schön, ey, das müsste man schon mal so, auch weil Eltern ja wissen wollen, wie so das Potenzial meines Kindes, viertelhalbjährlich evaluieren, wie so der Fortschritt ist. Dinge, die wir mit der KLD im DSV ja durchaus tun, aber auch da haben wir in der Nachwuchskonzeption drüber gesprochen. Was mit diesen Daten passiert, ey, das wissen wir nicht. Und ich glaube nämlich gar nichts. Und deswegen finde ich auch die Personalie so spannend. Ich habe da schon gesagt, ich möchte, dass wir dort mal jemanden draufwerfen, der sich das anguckt, der das auswertet und daraus Rückschlüsse zieht. Und genau das ist, glaube ich, das, was Carsten Görsdorf hier kann. Die haben dann auch für die Jugendfußballer eine Players Card entwickelt. Sieht ein bisschen aus wie früher diese Sammelkarten, die man hatte, um so die verschiedenen Stärken und Schwächen seiner Lieblingsspieler zu vergleichen oder um die zu tauschen auf dem Schulhof. Und dann stelle ich mir das schon relativ witzig vor, wenn dort steht, okay, Lukas Mazerat, Größe 1,95, Gewicht 93 Kilo. Weiß ich nicht, ich habe jetzt hier noch so einen Kopf mit der Glühbirne, ich hoffe es ist nicht der IQ-Wert, aber da steht schon ein Gesamtscore kognitiv, also irgendwas über Intelligenz oder Spielverständnis wird das schon sein. Dann ist da noch so ein Score für Schnelligkeit, den kann man ja auch aufrechnen und dann haben sie aus den Metriken, die sie dort nehmen, geben sie eine Positionsempfehlung ab, sagen, okay, wie schnell ist er im Maximum und so weiter und so fort. Also geben dort verschiedene Kennzahlen aus, anhand derer dann die Sportlerinnen und Sportler charakterisiert wurden. Ja, und das mal so aufs Schwimmen zu übertragen, finde ich jetzt schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wie sich diese beiden Geschäftsführerposten oder Involvierungen in diese beiden Firmen mit der Position und mit der Arbeitsbelastung des Chefbundestrainers im DSV vertragen, das ist eine berechtigte Frage, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne, passable Belastung im Arbeitstag, auch für Carsten Görsdorf wird der bloß 24 Stunden haben. Welche Hoffnung wird der DSV damit verbinden? Ich sag mal so, wenn er schon bei zwei Firmen involviert ist, war er vielleicht in Anführungsstrichen günstig zu haben. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber wird durchaus eine Rolle spielen. Denn fachlich versierte Coaches zu finden, war durchaus daran gescheitert, dass sie nicht bezahlbar waren. Also ausländische hochgradige Expertise war für den DSV nicht finanzierbar, gab es vorletztes Jahr, man sucht ja schon eine ganze Weile, auch entsprechende Meldungen dazu. Außerdem müsste der sich dann in all seiner fachlichen, schwimmsportfachlichen Kompetenz auch mit den anderen Bundestrainern im Austausch befinden und dort einen Dialog suchen, den er vielleicht gar nicht gewinnen kann und auch gar nicht gewinnen muss aus den gerade schon angesprochenen Dingen. Er ist eine Person, die offensichtlich neue Wege nicht scheut. Das werden wir jetzt sehen, ob man da beim DSV an der richtigen Institution ist. Da dürfen schon mal kleine Fragezeichen dran gemacht werden. Auch wenn der DSV in seiner Stellenbeschreibung betont, dass er verantwortlich ist für die Koordinierung der Zusammenarbeit des bundesgeförderten Leistungssportpotenzials, die Entwicklung eines zukunftsfähigen Stützpunktsystems, spannendes Thema, für die folgenden Olympiazyklen. Und der Bundestrainer wird er zudem im administrativen Bereich deutlich entlasten, unter anderem durch Erarbeitung moderner Nominierungs- und Kaderbildungsrichtlinien. Und das ist, glaube ich, genau die Stärke, die er hat, nämlich Fortschritte in der Talentsichtung, in der Talentbewertung einzubringen. Auch darüber haben wir letzte Woche mit Christoph wahnsinnig ausführlich gesprochen, was wir uns da eigentlich wünschen würden. Vielleicht sind unsere Wünsche erhört worden oder wir haben da zeitgleich in die gleiche Richtung gedacht. Wie beschreibt sich Carsten Gersdorf jetzt selbst? Er wird zitiert mit zwei Sätzen. Zum einen sagt er, seit 20 Jahren durfte ich in Spielsportarten verschiedenste Rollen einnehmen. Ich habe gelernt, Erfolg entsteht nur im Team. Die Trainer und Trainerinnen sind dabei entscheidende Akteure und ich werde nun ihr größter Supporter. Das ist sicherlich etwas, was wohlwollend aufgenommen wird in der ganzen Trainerriege. Ob er da echt einen Hebel hat, was nachhaltig zu verändern, wage ich zu bezweifeln. Als zweites wird er dann noch mit dem Satz wiedergegeben, nachhaltig zu den besten Schwimmsportnationen der Welt aufzuschließen, funktioniert nur, wenn wir heute die richtigen Strukturen schaffen für unsere Talente, unsere Trainerinnen und Trainer und unseren Verband. Und damit spricht er genau die drei Player an, die tatsächlich die Hauptlast tragen, wenn es noch weiter nach vorne gehen soll. Als Fazit der letzten DSV-Personalien bleibt damit festzuhalten, und ich glaube, inzwischen sind dann auch alle Posten besetzt, es ist ganz viel externes Wissen reingeholt worden. Mit Jan Pommer aus dem Basketball, der die Basketball-Bundesliga geführt hat und zu europäischer Spitzen, in den europäischen Spitzenbereich geführt hat. Mit Carsten Gersdorf, jemand, der die Talententwicklung für Basketball und Fußball auf ein neues Niveau gehoben hat, der Spielanalyse beim Fußball und Handball wesentlich weiterentwickelt hat und auch dort neue Wege gegangen ist. Mit Michael Mahler wurde jemand gehört, der schon mal die Geschäftsführung der Deutschen Sporthilfe innehatte und auch beim Deutschen Fechterbund aktiv war. Also man hat sich ganz explizit von den eigenen Fahrwassern getrennt und externe Experten reingeholt, um neue Impulse zu setzen. Definitiv etwas, das zu begrüßen ist. Hoffen wir, dass das bei all den Mitwirkenden, die da jetzt noch verbleiben im DSV-System, auch so gesehen wird. Und jetzt möchte ich noch einen Lieblingssatz aus der Pressemitteilung zitieren, der leider überall unterging, was man so liest in den dpa-Meldungen und so, aber vermutlich hat da ein PR-Berater richtig Geld dafür verdient und ich finde den auch gar nicht so schlecht, aber er ist schon sehr PR-Sprech, denn die Pressemitteilung vom DSV endet mit dem folgenden Satz: Mit Dr. Carsten Gersdorf holt der DSV einen Impulsgeber ins Team, der Leistung neu denkt. Wissenschaftlich fundiert, menschlich engagiert, strategisch klar. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie das in so einem Einspieler irgendwo kommt. Ich find's geil, ich find's gut, man braucht so Claims. Find die auch schön und nicht nur, ich fühle mich wohl damit und musste da ziemlich schmunzeln und wollte euch das kleine Nugget nicht vorenthalten. In den Shownotes findet ihr zwei Quellen und Verweise, wer mehr wissen möchte über Carsten Gersdorf. Es gibt ein längeres Interview mit dem Potsdam Science Park, wo er über seine Arbeit in der Spielanalyse berichtet und auch über eine Studienarbeit, die er 2001 herausgegeben hat. Und dann gibt es noch einen Podcast, wo er über die Sportdaten spricht und über das, was er mit der Spielanalyse gemacht hat. Beides habe ich euch mal unten verlinkt. Wer dort also mal etwas lesen oder hören möchte von ihm, ist dann dort an der richtigen Stelle. Außerdem gibt es zwei weitere Trainerpersonalien, die sich entwickelt haben oder entwickeln werden. Ich muss hier an der Stelle auch ganz konkret die Floskel Karussell vermeiden. Denn zum einen weiß ich nie, wie man das schreibt und dann markert hier PowerPoint in meinen Notizen immer rum, solange bis ich im Drittversuch dann mal richtig liege. Das ist mir unangenehm und bringt mich aus der Komfortzone. Und Karussell ist auch so ein Wort, das döver wird, je öfter man das spricht und das möchte ich auch gerne vermeiden. Also es gibt zwei weitere Personalentscheidungen im Trainerwesen. Zum einen wird ein Bundesstützpunkttrainer zum Sommer hin einen DSV-Bundesstützpunkt verlassen. Nach etwas mehr als einem Jahr Tätigkeit müssten so roundabout 13, 14 Monate Dienstzeit sein. Guckt da mal hin auf die Stellenausschreibung im DSV, dann werdet ihr das relativ zeitnah, denke ich mal, rausfinden. Und ich sag mal an der Stelle tschüss und ciao. Zudem wird eine Trainerstelle im Norden, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, frei und eine in Halle am dortigen Landesstützpunkt neu besetzt. Andreas Hunger hat nicht nur im letzten Jahr für die erste DJM-Finalteilnahme eines mecklenburg-vorpommerischen Athleten gesorgt, sondern wird jetzt dafür auch nach Halle in Anführungsstrichen befördert, also bekommt dort den Posten, der schon länger ausgeschrieben war und dort zusammen in Zukunft mit Marco Lira die Geschicke leiten. Viel Erfolg dabei! Und auch auf Sportlerebene gab es eine Veränderung. Rafael Miroslav ist fast ein bisschen untergegangen, ist nicht mehr in Indiana zu finden. Wer also den deutschen Olympia-Halbfinalisten, WM-Finalisten über die 200 Meter Freistil mal besuchen möchte, der muss jetzt etwas weiterfliegen. Denn er hat den Trainingsstandort gewechselt, das Studium ist beendet, die Abschlussfeier hinter sich gebracht, nochmal ordentlich die Sektkorken knallen lassen und die Kisten gepackt und sicherlich auch einiges an Mobiliar reduziert, denn ein Umzug in den USA ist durchaus anders als in Deutschland. Fährt man von Essen nach Hamburg oder Heidelberg oder wie auch immer, einfach nur ein paar Stunden, sag mal in 6 Stunden ist das ja spätestens so erledigt, ist das schon in den Vereinigten Staaten eine andere Geschichte. Da geht die Reise nämlich von Indiana nach Arizona, wenn man das mit dem Auto zurücklegt, locker flockige 27 Stunden. Da hat man also ein bisschen was zu tun zum Nachdenken hinter dem Lenkrad. Einmal quer durch die Staaten zur Arizona State University und zum dortigen Professional Team unter der Leitung von Herbie Beam. Warum macht Rafael das? Zum einen für den Tapetenwechsel und zum anderen möchte er sich zusammen mit Herbie, der sich einen Ruf erarbeitet hat als Sprint- und Kurzstreckenspezialist, mehr auf die 100 Meter Freistil konzentrieren. Im Gespräch hat er gesagt vor einer Weile, dass er sein Potenzial über die 200 Meter im weitesten Sinne ausgereizt sieht. War im WM- und Kurzbahn-WM-Finale in Doha und Budapest, war im Olympia-Halbfinale und sagt dann auch eigentlich so ehrlich, ey, wir haben so viel probiert, wir haben so viel gemacht und für ganz vorne reicht's einfach nicht. Also um dort Medaillen mitzumischen oder ähnliches, müsste da noch richtig viel passieren. Sind dann natürlich 2 Sachen. Zum einen reicht es vielleicht wirklich nicht oder hat man da einfach keinen Bock mehr drauf auf das Training, was da drin steckt. Das kann ich dann auch verstehen. Die 200 Freistil trainieren sich anders als die 100 Meter Freistil. Die 200 Meter Freistil brauchen mehr Arbeit im Wasser, brauchen mehr härtere, anstrengendere Sets, wohingegen die 100 Meter mehr am Kraftraum trainiert werden können, mehr außerhalb. Die Wasserzeit wird reduziert, dass man irgendwann vielleicht die Nase voll hat von dem Chlorwasser, kann ich verstehen. Und so legt Rafael jetzt hier seinen Fokus mehr auf die 100 Meter und möchte dort sich seinen deutschen Rekord zum einen zurückholen und zum anderen in neue internationale Sphären vorstoßen. War ja auch hochgradig zufrieden mit seinen Rennen bei den deutschen Meisterschaften. Ist damit jetzt also ein Trainingspartner von unter anderem Ilya Karun oder Johnny Kulo. Ey, sag mal so. Viel Erfolg in Arizona, das ist bestimmt auch ein bisschen sonniger, macht ja auch mehr Spaß als im Norden in Indiana zu schwimmen. Schwimmen auch das Thema im letzten Block des heutigen Tages. Wir kommen zu den Wettkampf-Highlights. Die Wettkampf-Highlights, wir beginnen in London und versuche es einigermaßen kurz zu halten, aber wir müssen über ein paar Sachen reden, die dort in der britischen Hauptstadt passiert sind. Zum einen beim AP Race, beim von LMPD initiierten Wettkampfformat, das das dritte Jahr jetzt inzwischen stattfindet und so war zu vernehmen, zeigt, dass man ein Schwimmevent tatsächlich gewinnorientiert gestalten kann. Man muss 2 Jahre ein bisschen lernen und ein bisschen, sei mal, das ist jetzt auch gar nicht böse, aber ein bisschen Dreck fressen. So ist das, die Lernkurve muss stattfinden und dann hat man aber am Sonntag ein ausverkauftes Haus und insgesamt mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer über die 3 Tage im London Aquatic Center versammelt. Und die sahen unter anderem den ersten Auftritt von Lukas Mertens bei diesen AP Races. Und er hat nicht enttäuscht, der gute Lukas, nicht nur, dass er über die 400 Meter Freistil mal wieder absolute Weltklasse geschwommen ist und sich inzwischen auf einem Niveau eingependelt hat, das alles andere als den WM-Titel fast schon wie eine Enttäuschung aussehen lassen wird in Singapur, sondern auch über die 200 Meter Freistil hatte er hier richtig, richtig Spaß, nämlich im Duell gegen den Duncan Scott. Beide trennten am Ende im Anschlag nur 19 Hundertstel. 1,46,15 für den Briten, 1,46,34 für den Deutschen. Und beide hatten extrem andere Renneinteilungen, denn Lukas führte nach den ersten 100 Metern schon mit 4 Zehnteln Vorsprung. Da hatte Duncan mit 51,69 das Nachsehen, schloss aber dann schon auf der dritten Bahn auf, bevor sie beide Kopf an Kopf, Zug um Zug, quasi im Gleichschlag Richtung 200 Meter Ziellinie sprinteten, wo dann Duncan mit 19 Hundertstel vor Lukas angeschlagen hatte. Und da möchte man schon fast sagen, macht Lukas jetzt den gleichen Fehler hier über die 200 Freistil im Aquatic Center wieder, wie er schon in der La Défense Arena in Paris gemacht hat. Und da darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass es auch auf diesem Niveau durchaus noch Lernwettkämpfe gibt. Ich gehe fest davon aus, dieses AP-Race war einer dieser Lernwettkämpfe. Umso beeindruckender die Zeit von 1:46. Und es war eher auch ein Duell Großbritannien gegen Deutschland. Wenn wir über die 200 Meter Freistil hier ins Protokoll gucken, dann waren es nämlich 7 Briten, die gegen 2 Deutsche antraten. Lukas gewann die Silbermedaille. Sein Trainingskamerad Oliver Clement landete auf dem 6. Platz in 1:47:47. Und das bedeutete neue Bestzeit für den Frankfurter. Ja, er startet für die SG Frankfurt, sagen wir, für den Frankfurter. So schnell war Olli Clement über die 200 Meter Freistil noch nie. Und damit nehme ich auch nochmal 7 Zehntel schneller als bei seinem Rennen bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin. Die 1:48:1 war dort auch schon Bestzeit gewesen. Mit der 47,5 bringt er sich auch in eigentlich aussichtsreiche Position Richtung Staffelkandidat für 4x200. Diese Zeit hätte Platz 17 bei den Olympischen Spielen bedeutet. Ja, und das wirft natürlich auch die Frage auf, ey, Olli Clement, was kann dieser 23 Jahre junge Jungspund eigentlich nicht? Der hat noch richtig Benzin im Tank, da ist noch reichlich Schmiermittel in der Schulter für viele, viele Armzüge und eine lange Karriere. Über die 10 Kilometer hat er bei Olympia Silber geholt, er hat definitiv die richtige Entscheidung getroffen, sich dort in Richtung Freiwasser zu orientieren, aber es wirft die Frage auf, was ginge eigentlich über die 200, 400 Kraul, wenn der Fokus mehr dahin geht? Und das zeigt jetzt auch inzwischen, wie sich diese Trainingsgruppe in Magdeburg so nach und nach diversifiziert, also immer weiter aufspaltet in echte Spezialisten, nachdem es in den vergangenen Jahren so anfing aufzubrechen von der Streckenvarietät her, ist es jetzt inzwischen schon ein ziemlich offener Bruch und ganz klar erkennbare Trennlinien. Die haben alle mal zusammen angefangen, im Wasserschatten von Florian Wellbrock sich auf die langen Strecken zu konzentrieren. Die einzige Ausnahme war da vielleicht Isa Belgose, die über die 200 Meter kam und sich dann jetzt den anderen Weg gegangen ist, sich eher Richtung Langstrecke 800, 1500 und Freiwasser orientiert. Aber so ist es ja bei Lukas Mertens eher andersrum. Ja, was dazu führt, dass Florian Wellbrock absolute Langstrecke ist. Isabel auch eher auf die Langstrecke, Olli auch eher Langstrecke. Nina Holt wiederum ist super kurz. Alina Bajewicz möchte über die Delfinstrecken angreifen. Johannes Liebmann macht die Langstrecken und das Rückenprogramm, ist also im Prinzip der Trainingsklon von Lukas Mertens. Arne Schubert geht in die Langstrecken. Maja Werner über die 200, 400 Freistil in die Mittelstrecken. Leonie Mertens wiederum auch in die Langstrecken. Und das wird langsam sehr, sehr schwierig, das noch alles unter vernünftig zu koordinieren und zu trainieren. Da sind die Arbeitstage für Bernd Berghahn garantiert auch überlang. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist da nämlich auch noch eine Assistenzstelle ausgeschrieben. Warum die eigentlich nicht besetzt wird, könnte man bei Gelegenheit auch nochmal diskutieren. Olli war aber nicht nur über die 200 Meter Freistil richtig schnell, sondern auch über die 1500 Kraul. 14:41:91 reichten zum Sieg, damit war er nur knapp 3 Sekunden langsamer als in Berlin in diesem legendären Dreier-Duell von Flo, Lukas und Olli, holte 962 World Aquatics Punkte und da muss man auch ehrlicherweise sagen, ab 950 kann man da schon mal getrost von Medaillenchancen sprechen. Diese 962 Punkte brachten ihm aber auch eine der punktbesten Leistungen ein und damit 5000 Pfund fürs Bankkonto beim Herrn Clement. Familie ist es ja noch nicht. Lukas Mertens seinerseits gewann über die 400 Meter Freistil 3:42:98, 961 Punkte, also einen Punkt weniger als Olli, damit aber auch nur die Hälfte des Preisgeldes, 2500 Pfund, aufs Konto von Lukas. Lukas auch noch die 200 Meter Rücken unterwegs, 1:56:50, Sieg, 56er Zeiten sind offensichtlich inzwischen Standardrepertoire bei ihm. Und einer, der nicht untergehen soll in dieser hochklassigen Riege, ist Johannes Liebmann, der über die 400 Meter Freistil 3:50:37 schwamm und damit auch nur 1,5 Sekunden über seiner Bestzeit blieb. Und einen kleinen Gossip habe ich schon angedeutet, aber der viel größere und viel offensichtlichere war nämlich der, dass sowohl Flo Wellbrock als auch Lukas Mertens neuerlich in Speedo-Equipment unterwegs gewesen sind. Und da verdichten sich doch inzwischen schon ganz, ganz klar die Anzeichen, dass hier ein Ausrüsterwechsel ansteht, wenn nicht sogar schon vollzogen worden ist. Vielleicht sind auch die Sponsoring-Verträge ausgelaufen mit Arena, sodass aktuell gerade die beiden die Wahl haben und testen, wie sich das denn wohl in neuem Material schwimmt. Aber ehrlich gesagt wäre das schon ein ganz schönes Beben, wenn Arena hier diese beiden Athleten verliert. Denn erfolgreicher als Florian und Lukas geht's in Deutschland ja schon fast gar nicht. Und wenn du als Arena-Marke irgendwie im deutschen Markt drin bleiben möchtest, auch mit bekannten, prominenten Gesichtern, und du verlierst Flo und Lukas, dann wird's langsam wirklich schwierig und dünn. Weil Antje Köhler und Isabel Gose, die sind schon in Speedo-Anzügen unterwegs. Melvin und Lukas, die beiden Brustkoryphäen, sind auch schon in Speedo-Anzügen unterwegs. Ah ja, und dann haben wir da eigentlich schon die sechs, die aktuell die größte Medienpräsenz hier abgreifen, die alle beim gleichen australischen Ausrüster, nämlich bei Speedo, unterwegs sind, die übrigens auch dieses Hörspiel hier sponsoren. Kurze Werbung. Ja, da bin ich gespannt, was da noch kommt demnächst, ob es da nochmal ein offizielles Announcement gibt und eine offizielle Verlautbarung. Und wenn ja, was zu diesem Umdenken eigentlich geführt hat. Vielleicht findet sich da noch die eine oder andere Stimme. Dann gab es aber auch noch einen ganz, ganz großen Entertainment-Faktor in London. Ein bisschen nichts, was wirklich mit Schwimmleistung ehrlicherweise zu tun hat, aber Entertainment fürs Publikum, so ein bisschen Halbzeitshow, möchte ich fast sagen. Nämlich Kyle Sockwell hat die Herausforderung von Adam Peaty angenommen. 50 Meter Brust sind die beiden gegeneinander geschwommen. Und damit das kein unfaires Rennen wird, hat Adam Peaty ein kleines Handicap an die Seite gekriegt oder an die Hand gekriegt. An den Oberschenkel, an die Hüfte. Er ist in Jeans-Shorts geschwommen, in sogenannten Jorts, wie es hier abgekürzt wurde. Und so traten Kyle und Adam in sehr launischen Rennen mit Einmarsch, mit reichlich Feiern, mit reichlich Bohei und Show gegeneinander an. Das erste Duell fand statt, Adam Peaty in Jorts und Kyle Sockwell in Suited, also im Rennanzug. Adam gewinnt 29,48 in Jeans-Shorts, ist eigentlich auch so lächerlich, lächerlich schnell. Kyle in 30,57, auch wirklich keine schlechte Zeit für 50 Meter Brust. Okay, dann wurde das Handicap für Adam nochmal vergrößert. Dann hat Adam Peaty nämlich eine komplett lange Jeans anbekommen. Und Kyle ist wieder in seinen Wettkampfhosen angetreten. Das hat Kyle gewonnen, das Duell. Und wer schon mal in Jeans geschwommen ist und das Vergnügen hatte, der wird verstehen, warum er gewinnen konnte. Und dann gab es noch ein drittes Duell am dritten Wettkampftag. Da hatte Adam Peaty eine Oversized Jorts an. Und Kyle Sockwell ist in normalen Jeans-Shorts geschwommen. Und 31,30 für so Oversized Jeans-Shorts ist auch ein lächerliche Zeit. Also weiß ich nicht, 31,30 bin ich nie geschwommen, nicht mal auf Kurzbahn, also eieiei, 33,98 glaube ich auch nicht. Wahnsinnig gute Entertainment, nimmt das Publikum mit, das ist auch das, was mit zum Schwimmen gehört, und das ist echt richtig cool, und ich bin schon auch ein bisschen neidisch und wäre da gerne dabei gewesen. Das macht wirklich Laune, auch gut aufbereitet auf Social Media, guckt euch das mal an auf den Accounts. AP Race, glaube ich, hat das und Kyle Sockwell haben das jeweils gepostet. Sehr, sehr cool, was so alles möglich ist, wenn Videoaufnahmen bei Schwimmwettbewerben von so Influencern erlaubt werden. Mehr davon will ich damit sagen. Am Mittelmeer ging es auch schnell zur Sache. Mare Nostrum Tour, Anna Elend befindet sich im absoluten Höhenflug auf dem Peak ihrer Leistungsfähigkeit. 3 Jahre nach dem Vize-Weltmeistertitel in Budapest war sie jetzt in Monaco, Barcelona und Canet et Roussillon am Start bei allen 3 Stationen der Mare Nostrum Tour. Schwamm insgesamt auch die drittbeste Leistung aller 3 Veranstaltungen mit 903 Punkten, kassierte dafür 1.000 Euro Preisgeld. Gewann in allen 3 Stationen die 50 und die 100 Meter Brust und war über die 50 Meter Brust in Monaco am schnellsten. 30,28, nur knappe 18 Hundertstel über ihrem deutschen Rekord. War über die 100 Meter Brust in Barcelona am schnellsten. 1,06,33, damit nur knappe 8 Zehntel über ihrem deutschen Rekord. Und über die 200 Meter Brust schwamm sie in 2,23,73 in auch in Barcelona am schnellsten, war sanfte 2 Zehntel über ihrem deutschen Rekord geblieben. Mit dem Unterschied, dass sie die Rennen auch ziemlich anders schwamm. Hat sich in Barcelona die 200 Brust etwas anders eingeteilt, nämlich von vorne weg langsamer, als das noch bei ihrem deutschen Rekord der Fall gewesen war, was dafür sorgte, dass sie auf der letzten Bahn satte 7 Zehntel schneller war als in Berlin. 36,9 zu 37,6 hier der Unterschied. Und da sieht man, dass sie da noch ein bisschen rumexperimentiert mit den 200 Meter Brust. betonte ja auch im Interview am Beckenrand der Deutschen, ey, die 200 Meter machen mir eigentlich am meisten Spaß. Und das sieht man hier, wenn man da nochmal ein bisschen rumexperimentiert und rumspielt, um das für sich perfekte Rennen zu finden. Die Leistungen wecken auf jeden Fall richtig Vorfreude zu den Weltmeisterschaften in Singapur und was dort mit einer wieder glücklichen Anna Elend möglich sein wird. Dann ging es noch bei den Süddeutschen Meisterschaften und NRW-Jahrgangsmeisterschaften beim letzten Quali-Wochenende für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften rund und zur Sache. Ich hatte schon vor 2 Wochen mal angedeutet, ey, ist gerade eine schwierige Zwischenzeit für so die Top-Athletinnen und Athleten und auch bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Die Top-Kader, die sich für JDM und AOF qualifiziert haben, sind in Trainingslagern unterwegs und hier gar nicht am Start gewesen. Und so war es die ganz junge Riege, die vor allen Dingen in Stuttgart bei den Süddeutschen richtig schnell geschwommen ist. Es war Franz Malkutzig, der Titelverteidiger und Doppelsieger des Schwimm-Mehrkampfmeisterschaften über die Bruststrecken, lieferte sich über die 100 und 200 Meter Brust ein spannendes Duell mit Zichen Guo aus Eschborn, gewann die 100 Brust 1:14:1, 200 Brust 2:37:39, die Zeiten für den 13-Jährigen. Damit liegt er über 200 Meter Brust nur noch 2 Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord eines Hugo Engelin und war nur 2 Zehntel schneller als Zichen Guo aus Eschborn, 2:37:6 seine Zeit. Das Duell sehen wir garantiert in Berlin wieder. Schwimmt dann aber auch noch über die 200 Meter Lagen auf Platz 1 der Bestenliste, 2:22. Über die 400 Meter Freistil auf Platz 1 in 4:27 mit 7 Sekunden Vorsprung und über die 200 Meter Freistil in 2:06:67 auf Platz 2. Da hat Mika Martin aus Dresden auf Platz 1 in nur noch 5 Zehntel Vorsprung vor dem Hofheimer. Außerdem war Julia Kaul, die Langstreckenspezialistin der SG Frankfurt, über die 200 Meter Delfin unterwegs, 2:25:80, ihre Zeit 200stel hinter der in der Bestenliste aktuell noch führenden Eva Wojtak. Und das lenkt auch den Blick auf viele, viele Duelle, die wir in 2 Wochen im Becken der Berliner SSE wohl erleben dürfen. Zudem noch eine Honorable Mention für Kim Emily Herkle, die gezeigt hat, dass Brustschwimmer nicht automatisch Rücken-Noobs sein müssen, denn sie führte als Startschwimmerin die 400 Meter Lagenstaffel des SV Cannstatt zum Titel bei diesen Süddeutschen Meisterschaften und zwar in einer 1:03:72. Das ist eine Zeit, die hätte bei den Deutschen für die Finalteilnahme gereicht. Ist jetzt nicht so, dass man damit international große Bäume ausreißt, zeigt aber auch, dass man über die Brust- und Kraulstrecken offenkundig gleichzeitig schnell sein darf. Und damit war sie auch das erste Mal seit, jetzt müsste ich lügen, 2021 oder so, über diese 100 Meter Rücken wettkampftechnisch unterwegs. Und ich zitiere mal jetzt hier aus dem, was sie mir gesagt hatte, sie hätte nicht gedacht, dass Rücken so wehtun kann. Und da kann ich nur sagen, ey, herzlich willkommen in unserer Welt, wenn die Beine dann auf den letzten 20 Metern einfach nur noch als Bremsfallschirm 2 Meter unter der Körperlinie durchs Wasser geschliffen werden. Ja, die tun richtig weh, das kennt man als Brustschwimmer nicht, das ist mir völlig klar. Oh, jetzt kommen wieder schlimme Nachrichten. Na egal, ein bisschen Beef muss sein. Das heißt aber auch, damit ist das letzte Quali-Wochenende für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften rum. Die Quali-Listen sind raus. Ihr könnt nachgucken. Ihr wisst jetzt sicher, wer ist dabei. Wer kann noch Hoffnung haben, weil er vielleicht aktuell auf Platz 31 der besten Liste liegt und hat damit noch die Chancen, dann auch nachzurücken. Mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften werden wir uns in der nächsten Woche etwas genauer auseinandersetzen. Vorher kommt der Wettkampfausblick. Am Wochenende, jetzt also ab Freitag bis Sonntag, finden in Dresden die deutschen Meisterschaften der Masters statt. Dresden hat ja auch eine Zuschauertribüne, vielleicht kann man da mal zugucken. Häufig ist dann doch der ein oder andere arrivierte, gealterte, ehemalige Nationalschwimmer am Start. Dann gibt es noch das Peter- und Paul-Schwimmfest in Trier, inzwischen in der 42. Auflage, großartiger Name, und der 39. Große Preis von Stockstadt. Zum weiteren Zukunftsverlauf des Swimcast. Am Montag gibt es eine Sonderfolge vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, eine Crossover-Episode, wie es so schön heißt. Es geht um mentales Vorstellungstraining in den dann 60 Minuten. Und ihr könnt miterleben, wie ich 50 Meter Rücken schwimme, in Airquotes. Und anschließend von Lukas Mundelsee von der Big Pool Theory und Anna Elert von Anna Elert. Da war ich wohl noch in Barcelona unterwegs. Also von Anna Elert von Borst, oh mein Gott, jetzt wird's aber langsam schwierig hier mit sprechen. Anna Elert von Boost Sport Psychologie, so ist es richtig. Die sitzen in Hamburg und beschäftigen sich nämlich mit Mentaltraining oder sie vor allem. Anna Ehlert von Boost Sportpsychologie, um das hier nochmal ordentlich über die Lippen zu bringen, ganz, ganz viel darüber lerne, wie ich dieses 50 Meter Rücken schwimmen, Air Quotes, besser machen kann im mentalen Vorstellungstraining. Hört dort unbedingt rein, wie ich fand, eine wahnsinnig unterhaltsame Episode, wo ganz viel drinsteckt, was man so auch abseits des Beckens tun kann, um die schwimmerische Leistung zu verbessern oder wie ich das meinen Sportlern manchmal auch versuche zu verkaufen, wenn wir über Starts, Wenden, Strecklage reden. Da werdet ihr schneller, ohne dass ihr auch nur einen Meter schwimmen müsst. Das ist im Prinzip das Thema dieser Episode. Nächsten Freitag dann ist es tatsächlich schon soweit für eine der am meist antizipierten Episoden des Jahres. Wir machen einen Ausblick auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften und ja, ich weiß, am kommenden Wochenende finden dann auch vom 6. bis 8. die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf statt. Auch darüber werden wir ein bisschen sprechen. Die DJM-Vorschau liegt also an für den nächsten Freitag, bevor es dann in der Woche darauf für mich in Berlin am Beckenrand weitergeht, zum einen um das Wettkampfgeschehen zu beobachten, als auch akustisch zu begleiten, nämlich im Livestream, der hoffentlich bei YouTube abrufbar sein wird. Bäm, da gibt es wohl noch die ein oder andere Überlegung, ob der nicht woanders hin verschwindet, der Livestream. Ich hoffe, es wird ihn noch bei YouTube geben und für alle abrufbar sein. Dort hört ihr mich auf jeden Fall zum Finalabschnitt. Wie auch schon im letzten Jahr machen wir uns dann über 5 Tage gemeinsam eine schöne Zeit. So wie hoffentlich auch das hier eine schöne Zeit war. Ich sag mal so, bleibt ehrlich im Sport treiben, bleibt gesund, genießt das Schwimmen oder was auch immer ihr macht im Wasser. Und ja, seid zufrieden, wenn ihr euch bewegt, genießt das Runners High, das Swimmers High, was auch immer dann dort kommt. Mir war es eine Freude, euch heute zu unterhalten und mit euch die Zeit hier zu verbringen. Wir hören uns am Montag, wir hören uns nächste Woche Freitag und dann die Woche drauf bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Also es gibt viel zu reden, ich hab Bock drauf. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!